100.000 Euro habe ich in meinem P2P-Kredite-Portfolio angesammelt und es wird Zeit, sich wieder ein paar Gedanken zu meiner Strategie zu machen und wie ich die dann 2025 anlegen will. Deswegen zeige ich dir heute meine Überlegung zu meiner P2P-Kredite-Strategie 2025. Und ich möchte mich 2025 nicht verzetteln mit meiner Strategie und habe mich daher auf drei Themen fokussiert, die ich mir genauer anschaue und an denen ich arbeiten möchte. Das ist Qualität, Rendite und Cashflow. Schließlich wollen die 100.000 Euro nicht nur verwaltet werden, sondern sollen auch qualitativ hochwertig viel Rendite und ordentlich Cashflow bringen. Ende 2025 sollen aus den 100.000 Euro natürlich 110.000 Euro geworden sein. Genau, 10% Rendite gab es 2024. Damit war es auch ein gutes Jahr und das zweite Jahr in Folge, in dem ich zweistellige Renditen in meinem P2P-Portfolio zu verbuchen hatte. Natürlich muss das nicht immer so sein, es gab auch schon schlechte Jahre. Aber ich versuche mit meiner Strategie eben dazu beizutragen, dass zumindest mal es kein ganz schlechtes Jahr wird. Daher auch die drei Ziele, die ich dir zeige, die für mich relevant sind, um genau das zu erreichen. Fangen wir mit den ersten an. Natürlich zeige ich dir in den Zielen auch konkret ein paar Plattformen, an denen ich das Ganze dann festmachen werde. Starten wir mit dem wichtigsten Punkt überhaupt, der Qualität. Ganz zu Beginn 2017 war das noch nicht mein Hauptfokus. Da ging es mir mehr um Diversifikation auf Teufel komm raus. Allerdings habe ich dann schon relativ früh angefangen, innerhalb der Diversifikation unterschiedlich zu gewichten, so wie ich das auch die letzten Jahre dann immer mehr verfeinert habe. Und letztes Jahr war dann der Fokus fast komplett auf der Qualität. Woran machen wir das jetzt fest, die Qualität? Eins der für mich wichtigen Kriterien ist natürlich das Thema Regulierung. Dazu habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht über die regulierten Plattformen. In meinem Portfolio sind mittlerweile 78% des investierten Kapitals in regulierten Plattformen investiert. Das Ziel für dieses Jahr wird sein, auf 80% zu kommen. Neben der Regulierung gibt es natürlich noch ein paar weitere Kriterien. Eins ist selbstverständlich die Qualität der Kreditgeber. Die möchte ich berücksichtigen. Also was ist die Liquidität, was ist die Rendite, Leverage und Reporting. Die Qualität selbst der Plattform ist ja manchmal egal wie bei Swapper. Da spielt der Kreditgeber dahin eine wesentlich wichtigere Rolle. Oder auch nicht, wie bei Ländermarket. Das sind Plattform und Kreditgeber, sagen wir es mal so, beide spannend. Dann haben wir noch den wichtigen Punkt Eintreibung. Insbesondere natürlich bei Plattformen, bei denen regelmäßig Kredite ausfallen, wie bei Finbi, Neofinance, aber natürlich auch bei den Buyback-Kreditplattformen, wie wir es vielleicht im negativen Fall von Bonster kennen, aber selbstverständlich auch bei Mintos, wo das ja nicht immer 100% geklappt hat. Trotzdem ist gerade Mintos für mich ein positives Beispiel. Viele meiner Kriterien erfüllt nun mal Mintos, was zu einer Konzentration von Mintos führen könnte, weil ich ja immerhin schon mit 17% meines Kapitals bei Mintos investiert bin. Das sind jetzt knapp 20.000 Euro. Trotzdem habe ich für mich entschieden, dass es auch bis zu 25%, also 25.000 Euro werden dürfen. Sehe ich als kein Problem an. Klar, das Plattformrisiko bleibt deswegen auch auf keinen Fall die 100% bei Mintos. Plattformen außerhalb von Mintos, die dürfen gerne doppelt, aber auch mal fünfmal so groß werden. Natürlich nicht wie Mintos selbst, sondern so wie einer der soliden Kreditgeber dort auf Mintos. Ich habe übrigens in 22 Kreditgeber auf Mintos investiert. Und zwar automatisiert, den Rest manuell. Und wenn es auch Aktionen mit Cashback so wie jetzt gibt, wie bei ICE, dann bin ich natürlich auch mit dabei. Was natürlich auch der Rendite bestimmt zugute kommt, sofern man es nicht übertreibt und es schief geht. Wie man die Kreditgeber mit Mintos auswählt, findest du in einem meiner jüngsten Videos. Bei den anderen Plattformen, die im regulierten Umfeld sind, reden wir immerhin über 16 Stück. Da möchte ich die Diversifikation aufrechterhalten und es gibt Kandidaten ja wie Wire Invest, Debitum Investment, Twino oder Nektaro, die durchaus noch Potenzial in meinem Portfolio haben. Gerade die zweite Reihe hat noch gute Chancen auf ordentlich Rendite. Sowas wie Nektaro, die halt eben, wenn sie neu auf den Markt kommen, ordentlich Cashback rausspülen, hilft meinem Portfolio dann gut auf die Sprünge. Aber auch so Spezialitäten wie Neofinance und Finbi tragen sicher zur Diversifikation bei. Wozu die noch gut sind, dazu kommen wir später nochmal. Und auch außerhalb der 16 regulierten Plattformen, die ich im Auge habe, gibt es noch einige Kandidaten, die ich nicht ganz aus dem Portfolio verbannen möchte. So gibt es durchaus welche, die ihre Qualitäten über die letzten Jahre gezeigt haben. Schauen wir uns nochmal Peerberry an, die sehr erfolgreich die ukrainischen Kredite wieder zurückgezahlt haben. Oder aber auch Bondora, die seit Jahren erfolgreich auf dem P2P-Markt bestehen und nicht reguliert sind. Aber auch neue Kandidaten reizen mich, gerade wenn ich sowas wie Ventus Energy ins Portfolio aufnehme, die natürlich keinen Track Record haben und noch beweisen müssen, ob sie denn wirklich qualitativ hochwertig sind. Aber sie bieten eine richtig gute Rendite. Und damit kommen wir zum zweiten Kriterium in meiner Strategie für 2025, das mir natürlich schon immer wichtig war und auch immer wichtig bleiben wird, der Rendite. Nach oben ist es ja einfach, so viel Rendite wie nur möglich bei vertretbarem Risiko. Gut, das ist nicht immer leicht abzuschätzen. Trotzdem möchte ich mindestens 10% Rendite haben und nehme auch mal ganz bewusst so eine Venture-Capital-Position, also extra Risikogeld in die Hand wie bei Ventus. Da gibt's nämlich 17% Zinsen, 5% Cashback und sogar noch 2% Neukundenbonus. Also mal locker über 20%, was dann schon lockt und wenn's denn gut läuft, dann auch die Rendite ordentlich hochpushen wird. Oder aber andere Cashback-Aktionen wie bei MacLear, die ja irgendwie auch reguliert sind, oder die klassisch regulierten Plattformen wie Debitum Investment, die immer wieder Cashback-Aktionen anbieten, helfen natürlich auch beim Punkt Rendite. Wichtig, nicht übertreiben. Wir kennen das mit den Cashback-Aktionen auch von Kreditgebern, die es dann bald nicht mehr gab. Beim Thema Rendite und Renditesuchen gibt's eigentlich immer was zu tun. Aktuell ist es dagegen einfach. Man muss den Großen nicht den Rücken kehren. Sogar Mintos ist da weit vorne mit dabei. Aber das kann sich natürlich auch bald wieder verändern und dann fließt das Geld entsprechend dort auch wieder ab. Daher finde ich es immer wichtig, auch ein paar andere Plattformen in der Hinterhand zu haben, wo man eventuell dann schnell umschichten kann. Was ich mir allerdings noch anschauen möchte für dieses Jahr und anschauen muss, ist noch mehr das Thema der Rendite nach unten. Also wie man so schön sagt, der Low Performer. Unter 8% muss die Ausnahme in meinem Portfolio bleiben. Zumindest in diesem Zinsumfeld, das wir gerade haben. Ansonsten sollte das aus meinem Portfolio nun rausfliegen. Wobei die 8% jetzt nicht beim Zinssatz sind, bei Buyback würde ich sogar eher sagen, sollten es mindestens 9% sein, sondern immer die echte Performance, also nach Abschreibung vor der Steuer. Bei quellensteuerpflichtigen Plattformen bin ich ein bisschen gnädiger. Das gibt ja schon einen kleinen Bonus vor der eigentlichen Steuer. Für mich zählt, was der eben Portfolio Performance ausrechnet, was dort dann als Rendite aufgeführt wird. Wenn wir auch da mal konkret. Also meine Schlusslichter in meinem Portfolio sind Heavy Finance mit 4%, Bondora mit 6,75%, Linked Finance mit 6,9% und Inrento mit 7%. Raus bin ich schon bei Peerberry und bei RoboCash, wo die Rendite auch nur noch nach unten ging. Bei den beiden unregulierten Plattformen unter 10% ist nichts für mich. Das überlasse ich gerne dir. Ich finde, es sind ja genug andere Alternativen da. Aber zurück zum Thema. Ein Wackelkandidat habe ich auch noch im Portfolio, Estate Guru. Aber gehen wir sie mal erst der Reihe nach alle durch, bevor wir zu denen kommen. Heavy Finance. Wenn du mein letztes Video gesehen hast, dann überrascht dich das jetzt nicht, dass ich bei Heavy Finance trotz den jämmerlichen 4% investiert bleibe. Das liegt daran, dass das Ganze eigentlich eine Wette ist und ich in diesen CO2-Krediten investiert bin, die einen ordentlichen Hebel nach oben haben oder aber, so wie jetzt gerade, einen Hebel nach unten. Wenn es ganz schlecht läuft, bleibt es bei der Rendite oder wird sogar noch ein bisschen schlechter. Wenn es richtig gut läuft, dann sehen wir da die 20%. Die Details eben im letzten Video, schau da ruhig rein. Dann kommt ja schon Bondora und Bondora möchte ich so oder so reduzieren, weil sie ja unreguliert sind und auch noch unter 7% Rendite abliefern. Das war eigentlich schon fast immer zu wenig in der Risikoklasse. Es ist aber halt so schön bequem und einfach, zum Beispiel seine Steuerrücklage dort aufzubauen. Und genau das habe ich getan. Wer ein bisschen mehr bei P2P investiert oder auch Dividendeneinnahmen von nicht steuereinfachen Broker hat, kennt das. Am Ende des Jahres wird abgerechnet und das Finanzamt hat dann gerne eine Steuerzahlung von uns. Und so wird es auch bei mir passieren und mein Bondora-Portfolio wird automatisch schrumpfen. Ob ich es dann wieder wirklich so aufbauen werde, wie es jetzt ist, mag ich zu bezweifeln. Es gibt für mich genug andere Alternativen für Cashflow und für Liquidität, da muss ich Bondora nicht wieder auf den Stand von heute bringen. Ganz verschwinden als Portfolio wird es aber definitiv nicht. Die bisher erwirtschafteten Zinsen bleiben garantiert drin. Kommen wir zur Linked Finance, eine regulierte Geschäftskreditplattform aus Irland. Die war in der Niedrigzinsphase eigentlich ziemlich interessant für mich. Hat auch gut funktioniert und lief solide. Mit Corona sah es dann etwas schlechter aus. Das hat doch die Anzahl der Ausfälle, das sind nämlich keine Buyback-Kredite, sondern eben Geschäftskredite mit Sicherheiten oder auch mal mit keinen Sicherheiten und dann doch ein wenig durcheinander gebracht. Oder sagen wir so, die Ausfälle stiegen halt einfach an. Da es ja eh nie so hohe Zinsen dort gab, komme ich eben auf gerade mal 7% Rendite. Ich habe schon 2021 einen Teil abgezogen, dann aber 2022 noch einmal reinvestiert und schließlich 2023 entschieden, doch komplett auszusteigen. Die Ausfallrate ist zwar nicht riesig, aber mit den geringen Zinsen kommt halt unterm Strich doch zu wenig raus. Es gibt auch keinen Zweitmarkt, wo man schnell aussteigen könnte und das sieht man dann auch schön, wie das Ganze schleppend vonstatten geht. 2024 kamen nur wenige Rückflüsse und ich konnte auch nur zwei Abbuchungen machen. Immerhin 500 Euro sind abgebucht und das waren auch schon die reinen Zinsen. Jetzt liegen noch 750 Euro auf der Plattform, auch alles Zinsen, die ich dann hoffentlich im Laufe des Jahres wenigstens mal zur Hälfte rausbekomme. Ich rechne allerdings noch fest damit, dass es mindestens ein weiteres Jahr dauern wird, bis ich aus Link Finance komplett raus bin. Trotzdem völlig entspannt, weil sind ja alles Gewinne, die ich rausziehen kann. Klar, das Geld könnte ich woanders jetzt besser anlegen. Aber nun, so ist es nun mal. Bei P2P bindet man sich halt oft auf Jahre, was einem bei manch einem Investment vielleicht nicht so ganz klar ist am Anfang. Weil auch bei Buyback, wenn es mal einen Komplettausfall gibt, dauert es Jahre, bis da jemals wieder Geld zurückkommt, wenn welches kommt. Schauen wir meine nächste Plattform mit gerade mal 7% an, Inrento. Auch Inrento ist eine regulierte Plattform, bei denen du in Immobilien, die meist vermietet sind, investieren kannst. Die Projektlaufzeit ist in der Regel von 2 bis 4 Jahren und wenn sie länger laufen, sind die Renditen sogar noch indexzertifiziert, also die Mieten hängen dran und wir bekommen einen Schluck mehr. Ich bin erst ein gutes Jahr dabei, habe aber schon 7.200 Euro investiert in über 30 Projekte. So langsam kommt das Ganze jetzt auch ins Fliegen. Gut, noch gab es keine großen Rückzahlungen und die Zinsen auf der Plattform selbst sind eher mau, zwischen 7% und 10%. Und die Rendite eben knapp 7%, immerhin nach ein bisschen Quellensteuer. Das ist ja gerade so besser wie Go & Show, wirst du jetzt sagen. Nun, interessant sind dann die späteren Abschlüsse, das heißt die Verkäufe auf der Plattform oder der Ausstieg. Im Falle eines Projektverkaufes partizipieren wir mit 30% an der Rendite nochmal extra. Das heißt, wenn das Projekt abgeschlossen wird und das Objekt verkauft ist, wird der Überschuss dann aufgeteilt. 70% gehen an die Plattform, 30% an uns. Bei anderen Projekten, da gibt's nochmal 1,5% Zinsen pro Jahr zurückgerechnet on top. Ich gehe also davon aus, dass ich mich dann mindestens mal über die 8% eher in Richtung 10% annähern werde. Daher stocke ich da auch noch weiter auf. Ich denke, zu dem Immobilienthema, wenn dich das interessiert, könnte ich mal ein eigenes Video machen. Schreib mir dazu gerne einen Kommentar. Gerade auch wenn wir uns über den Wackelkandidaten Estate Guru noch mehr unterhalten sollten, vor allem was wir daraus gelernt haben. Eigentlich sieht mein Portfolio noch ganz okay aus. Ich habe 8,8% Rendite, also interner Zinsfuß, und hatte mal über 8.000 Euro in weit über 100 Projekten investiert. Aber letztes Jahr hat meine Renditetendenz nach unten gezeigt. Da war sie nur noch bei gerade mal guten 8%. Und die Tendenz ist eher fallend. Das meiste Geld habe ich mittlerweile abgezogen und demnächst sind dann auch wirklich nur noch die Zinsen auf der Plattform. 3.000 Euro liegen noch in 63 Projekten. Durch das stetige Abziehen und nicht mehr neu investieren sind logischerweise ein Drittel des Portfolios im Default, müssen also eingetrieben werden. Das werden nach und nach immer mehr werden, je weiter ich abziehe. Die Unsicherheit bleibt eben, wie es bei Estate Guru weitergeht. Dazu habe ich ja mein Neujahrsvideo, das du dir gerne anschauen kannst. Also raus mit Estate Guru und Bondora runter. Und wohin damit mit der Kohle? Gibt ja ein paar Satelliten, was ich, Swapper, wo ich das verteilen könnte oder sonst wo. Nun, wir sind hier ja im Strategievideo, statt das Geld planlos zu verteilen, betrachten wir das dritte Thema, den Cashflow, und schauen mal, wohin dann damit? Cashflow, damit meine ich die Idee, nicht ewig und endlos weiter zu investieren oder reinvestieren, sondern Gewinne zu realisieren und Geld rauszuziehen, eben Cashflow zu erzeugen und damit aber auch Risiken zu minimieren und das eigene Geld vom Tisch zu nehmen. Aktuell ist mein Plan, 100 Euro bei echten P2P-Kreditplattformen rauszuziehen. Dazu sind gut 10.000, besser 11.000 Euro pro Plattform notwendig. Die erste, wo das funktionieren wird, wird Finbi sein. Bei Finbi bin ich jetzt bei 10.300 Euro. Ende Januar sollte das schon passen und ich kann die ersten 100 Euro vom Konto abbuchen und umschichten. Das Ganze würde ich auch gerne bei Neo Finance so machen. Da bin ich allerdings erst bei knapp 8.000 Euro. Ich versuche zwar aufzustocken, allerdings ist das etwas schwieriger. Bei Neo Finance bekomme ich kaum noch mein Geld unter. Mein Autoinvest hatte ich jetzt jüngst nochmal angepasst und hoffe, dass es damit etwas besser wird. Das liegt nicht daran, dass zu wenig Kredite auf die Plattform kommen. Das liegt daran, dass Neo Finance eine ganze Menge institutionelle Investoren hat, die die Kredite schneller wegkaufen, als wir gucken können. Eigentlich ist es ja ein super Zeichen. Die Plattform bietet Kredite an, die nicht nur für Privatinvestoren interessant sind, sondern eben auch für die großen Fische da draußen. Etwas, was in das Thema, was wir zuallererst hatten, eben Qualität mit einzahlt. Doof halt nur, wenn wir die Kredite kaum abbekommen. Zur Not muss ich halt schauen, ob mein Auszahlungsziel nach unten revidiere. Aber zunächst einmal bleibt's dabei, ich versuche weiter aufzubauen bei Neo Finance. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Es gibt ja nicht nur klassische P2P-Plattformen, sondern es gibt auch sowas wie die Agrar- oder Immobilienplattform, wo ich das genauso ähnlich durchziehen könnte. Allerdings sind wir da die 100 Euro definitiv zu viel. Und bei den Buyback-Plattformen schwanke ich auch, ob 100 Euro die Zahl sind, mit der ich mich wohlfühle, weil das sind eigentlich eben mindestens 10.000 Euro, was mir bei vielen dann doch zu viel ist, vor allem bei denen mit einem Kreditgeber. Sowas wie Mintos nehme ich da natürlich raus, da ist es eben nicht nur ein Kreditgeber. Bei den Kleinen wären es ja vielleicht mit 50 Euro ganz gut, dann wären wir um die 5.500 Euro. Euro oder doch eher 25 Euro oder einfach mit einem fixen Betrag arbeiten statt mit Maxsummen? Nenn mir mal deine Summe in den Kommentaren, falls du so etwas auch tust. Beim so drüber nachdenken bin ich dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass die Fixsumme vielleicht das bessere Modell ist, statt den fixen Betrag zum Abziehen. Ähnlich habe ich es früher ja auch gemacht, ungefähre Fixbeträge, bei denen ich dann nur noch reinvestiert habe. Aber das Reinvestieren wäre eben dann die Änderung zu meiner früheren Strategie. Ab dem Fixbetrag wird nichts mehr reinvestiert, sondern abgezogen. Also wenn der Betrag, sagen wir mal 6.000 Euro überschritten ist, wird alles, was darüber liegt, abgezogen und gut ist. Ich glaube, das gefällt mir besser als die 100 Euro fix. Und eigentlich habe ich es ja mit geraden Zahlen, aber in dem Fall, denke ich, sind mir die Dreierzahlen lieber. Sowas wie 6.000, 3.000, 1.500 Euro und so weiter. Und als Maximum aktuell mit 9.000 wäre es dann Wireinvest, wobei ich mir dann noch überlegen muss, ob ich das wirklich auf Dauer so fahren möchte, auch wenn ich von der regulierten Plattform ziemlich überzeugt bin. Muss ich noch ein bisschen reifen lassen, aber ich glaube, das setzt sich so auch um eben das Thema Cashflow ans Laufen zu bekommen. Also halten wir nochmal fest. Die P2P-Kreditstrategie 2025 baut auf mehr Qualität in reguliertem P2P und sonstigen Qualitätspunkten. Klar, ein bisschen zocken und auf Rendite schauen muss drin sein. Insbesondere brauche ich ja auch Content für meine Videos. Und insbesondere hilft es mir ja beim zweiten Punkt der Rendite. Die bleibt weiter wichtig. Und noch wichtiger, wenn es darum geht, auch mal nach unten den Schlussstrich zu ziehen und Plattformen wie RoboCash oder PeerBerry rauszukicken. Oder aber auch gezielt wieder Cashback-Aktionen mitzunehmen und dann eben das Thema Cashflow als Punkt 3, also Plattform füllen zu meinem Fixbetrag und alles, was darüber hinausgeht, abziehen. Ich weiß, viele sagen, Strategien haben festgeschrieben zu stehen. Ich bin der Meinung, sie müssen durchaus eine gewisse Flexibilität bieten und man muss sie stetig auch anpassen können. Schließlich lernen wir aus unseren Erfahrungen oder sollten es zumindest. Und damit wird auch hoffentlich 2025 wieder ein gutes P2P-Kreditejahr und wie all meine einzelnen Plattformen in diese Strategie reinpassen, kann ich dir ja auch in vielen, vielen nächsten Videos erzählen, wenn dich das interessiert. Ansonsten interessiert mich natürlich, was du für eine Strategie dir für 2025 für dein Portfolio vorgenommen hast. Schreib mir das rein in die Kommentare und bis dahin.